In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Leonard Fournette, dein Passcatcher vom Super Bowl-Gewinner für diese Saison. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin FF-Sherlock auf Twitter und meinem ebenso schwitzenden Bruder im Geiste, den ihr unter @germanffballers auf Twitter finden könnt. Fabi, was geht ab?
Ja, was geht ab, ne? Also, zurzeit ist einfach nur Schwitzen angesagt. Weil es einfach, keine Ahnung, ich schwitze den ganzen Tag einfach beim Sitzen, beim Stehen, beim Schlafen. Ja, jetzt auch bei der Aufnahme, aber ich meine, wir müssen ja auch irgendwann mal was produzieren, ne? Da müssen wir auch mal ran.
32,0 Grad bei mir in der Zwischenzeit im Stockwerk oben. Aber auch das hält mich nicht davon ab, mit dir heute über ein hochinteressantes, über ein höchst interessantes Thema, wie der Bundesjogi sagen würde, mich zu unterhalten. Und zwar haben wir heute das Thema Handcuffs auf dem Zettel. Und erstmal spiele ich dir den Ball zu. Was sagst du zu Handcuffs? Was verstehst du darunter? Und dann bewegen wir uns peu à peu nach vorne.
Okay, dann starten wir mal lockig flockig hier rein, ne? So wie bei den Vorbereitungsspielen der EM. Also Handcuffs, ganz einfach zu verstehen, betrifft die Running Back Position. Also der Handcuff ist so der Backup des Starters. Also ob der jetzt öfter spielt oder nicht, ist eigentlich, da ist mal egal. Es geht erstmal nur um die Deklarierung des Handcuffs, sprich der Backup des ersten Running Backs. Das ist so der Handcuff. Und da können wir dann sicherlich noch unterscheiden zwischen so verschiedenen Klassifizierungen von Handcuffs. Es gibt ja natürlich den ganz normalen Backup, der dafür sorgt, der dann so in die Bresche springt, falls der erste Running Back dann sich verletzt oder, weiß ich nicht, mal Fieber hat oder sowas, ne? Dann springt er in die Bresche und macht den gleichen Job. Also exakt das Gleiche, war hoffentlich genauso gut, ne? Manchmal kriegt man das nicht hin, weil man nicht das gleiche Talent hat. Aber gut, deswegen ist man ja Backup und nicht Starter im Normalfall. Und das ist so der prototypische Handcuff von Running Back. Jemand, der reinkommt, wenn der erste kaputt gegangen ist.
Also ich denke, letztes Jahr ein sehr gutes Beispiel dafür war Christian McCaffrey, hat nicht gespielt. Und siehe da, Mike Davis war ein sehr kompetenter Ersatz für ihn und hat natürlich nicht wie Christian McCaffrey abgeliefert, aber ist doch zumindest mal in eine Region vorgedrungen, die einfach sehr, sehr gut war. Und kaum jemand hatte Mike Davis auf dem Zettel vor der Saison. Und als dann Christian McCaffrey aber ausgefallen ist, hat er sich in den Vordergrund gespielt und hat einen Großteil des Workloads von CMC bekommen und dementsprechend auch viele Fantasy-Punkte gemacht. Das ist sicherlich eine Form des Handcuffs. Gibt es auch noch andere Formen?
Ja, also du hast natürlich noch das, wo auch die NFL immer mehr hingeht, so einen zweiten Running Back, der von der Deklarierung, wie ich es vorhin gemacht habe, auch ein Handcuff ist, nur der durchaus mehr im Passing-Game benutzt wird. Also der kriegt mal ein paar Bälle zugespielt, der hat unter Umständen ein anderes Skillset, ja, ist vielleicht ein bisschen besserer Routenläufer, hat bessere Hände, ja, ist vielleicht auch nicht so der Runner, der die ganze Zeit laufen will, so wie ein Derrick Henry, der ist schwer, der ist kompakt, der Kollege, ja, der läuft da durch. Vielleicht ist es so ein Passcatcher, wie man es ja auch sieht, zum Beispiel bei den Chicago Bears, Terry Cohn, sehr klein, sehr wendig, kann Routen laufen, kann man auch woanders aufstellen. Das ist auch ein Handcuff, weil er würde auch dann halt dieses Early Downwork oder halt generell das Running Work ja auch dann übernehmen, falls der erste Running Back, der das normal macht, ausfallen würde. Dann wäre das vielleicht nicht 100%, weil er dann auch, der kann ja nicht einfach jeden Snap spielen, so wie Christian McCaffrey. Das glaube ich nicht, dass das im Normalfall passiert. Nur du hast trotzdem dann sehr viel mehr Work, die du insgesamt machst. Und das sind aber Spieler, die du durchaus auch schon benutzen kannst, auch wenn der erste Running Back noch fit ist und durch die Gegend läuft.
Also wir haben, ich finde, wer da sehr gut reinpasst in diese Beschreibung, du hast natürlich David Montgomery und Terry Cohen genommen, wo eigentlich eine relativ klare Aufgabenverteilung da ist, wenn beide fit sind. Genauso zum Beispiel Jonathan Taylor und Nyheim Hines, wo Nyheim Hines auch natürlich Läufe bekommen hat, ja. Aber Laufen war eigentlich hauptsächlich Arbeit von Taylor. Und Taylor hat natürlich auch Pässe gefangen, aber Nyheim Hines wurde extrem stark natürlich im Passing-Game eingesetzt. Und dann vielleicht Richtung Ende der Saison kann man sagen, bei den Tampa Bay Buccaneers, Ronald Jones hat seine Starterrolle noch gehabt, aber Leonard Fournette hat da immer mehr übernommen, wurde auch hat auch einfach die besseren Hände als Ronald Jones und wurde auch viel im Passing-Game eingesetzt. Wir haben den Extremfall vielleicht so gehabt letztes Jahr in Washington, wo Antonio Gibson der Runner war und J.D. McKissic ja extrem viele Pässe gefangen hat. Also auch diese Rolle gibt es, wo einfach der Handcuff ein sehr guter Passempfänger ist. Und ja, und dann halt eingesetzt wird in dem Bereich, aber natürlich auch ein paar Läufe bekommt. Man will ja auch nicht der Offense direkt sagen, was jetzt passiert, so, wenn der eine direkt aufs Feld kommt. Wir haben natürlich ja so verschiedene Typen. Und was ich vielleicht an der Stelle noch sagen würde, ist, manchmal wissen wir auch gar nicht, wer der Handcuff ist. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit, wenn es auch nachher darum geht, in den verschiedenen Formaten über Handcuffs zu sprechen. Wer ist der Handcuff? Ist es immer so klar? Ja, also wenn der Nummer 1 Running Back ausfällt, bekommt dann der Handcuff 80% plus dessen, was der Nummer 1 Running Back hatte, oder wird dann einfach die Rolle des Nummer 1 Running Backs, was weiß ich, 60-40 aufgeteilt oder 50-50 aufgeteilt an Running Back 2 und 3, ja.
Ja, das ist ja immer das Worst-Case-Szenario, oder? Wenn du dann schon dachtest, oh ja, ich habe jetzt den Backup gefunden und dann sitzt du am Spieltag und alles wird hin und her gesplittet und alles wird ausprobiert und denkst dir so, oh je, nee, was habe ich denn da wieder gemacht?
Ja, ja. Also wir hatten auch letztes Jahr, also wenn man sich daran so erinnert, zum Beispiel nachdem Eckler ausgefallen ist, was die Chargers gemacht haben, die haben ja dann auch ziemlich viel hin und her probiert. Bei den Falcons war es letztes Jahr mit einem nicht fitten Todd Gurley nicht so ganz klar, wer danach die Hauptarbeit bekommen hat.
Ich sag nur die Rams, ne? Letztes Jahr, das war auch ein ganz großes Desaster da.
Und Rams, ja, ganz groß. Also es hat sehr lange gedauert, bis sich Cam Akers durchgesetzt hatte und da ging es auch hin und her. 49ers, chronisch eigentlich ein Backfield.
Das ist echt schon chronisch, die ganze Situation.
Ja, also wir hatten letztes Jahr Mostert gehabt, wir haben Hasty gehabt, wir haben Wilson gehabt. Es ist ja, bei den 49ers war es wirklich schwierig. Also man sieht, es ist gar nicht so einfach, immer den Handcuff zu bestimmen. Und ich würde jetzt einfach gerne mal auf die verschiedenen Möglichkeiten, auf die verschiedenen Formate eingehen, in denen man spielt und wo man meiner Meinung nach auch das Thema Handcuff unterschiedlich angehen muss. Und ich würde sagen, und da kann ja jeder auch unterschiedliche Meinungen haben, es geht nur darum, wie man es begründet. Lass uns mit dem Redraft-Format anfangen. Wie denkst du bei Redraft, wie gehst du da an das Thema Handcuff ran, wenn du dein Team zusammen draftest?
Boah, also Ich glaube, die Situation ist bei Redraft, glaube ich, schnell erzählt, wie ich es mache. Du gehst in die Saison rein und sagst, ja gut, es ist Redraft, wer weiß, also ich plane die ersten 3-4 Wochen oder so, guck mir das da an, wie das häufig funktioniert und ab da wird sowieso das meiste eh neu gewürfelt. Beim Handcuffen ist es so, ich habe schon, auch beim Draft, schon Interesse daran, Handcuffs zu picken, aber nur Handcuffs, die Standalone-Value haben. Also sprich, die eine klare Rolle jetzt schon haben. Ich denke, da sind Spieler wie beispielsweise einen Kareem Hunt bei Cleveland oder auch meinetwegen Nyheim Hines bei den Indianapolis Colts. Das sind Spieler, die interessant sind, also sprich, die man auch spielen könnte, selbst wenn der Starter immer noch da ist. Weil dann haben sie eine gute Rolle und dann verletzt sich vielleicht der erste Running Back, weiß es ich. Letztes Jahr war das ja auch ganz groß noch mit Corona, dass sie dann Covid bekommen haben und nicht spielen durften. Und da ist es so, dann hast du natürlich dann einen super Win, wenn du den Spieler halt hast. Und die sind halt generell schon beliebt. Sonst muss ich dir persönlich sagen, ist es so, dass ich sage, ich habe eigentlich keinen Bock, meinen Running Back, den ich habe, mit einem Handcuff in meinem Roster zu parken. Also dann habe ich ja praktisch 2 Spots für einen Spieler. So, ich glaube, da kann man bessere Sachen machen. Nur wenn ich dann Richtung Playoffs gehe, also wenn ich es bis dahin geschafft habe, meistens passiert das, dann sage ich halt, okay, jetzt brauche ich diesen Backup, einfach weil da kann ich nicht mehr traden, da kann ich nichts mehr machen. Wenn jetzt mein erster Running Back, also meine Winning Condition, halt kaputt geht, so dann ist nicht so gut, dann bin ich ziemlich angeschissen. Deswegen gucke ich, dass ich dann einen Running Back, den Backup hole, den ich denke, der sein wird. Und meistens mache ich auch einfach, um es anderen Leuten wegzunehmen.
Ja, jetzt hast du natürlich viele taktische Sachen auch schon, also da mit reingepackt, finde ich.
Ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, da habe ich nur geantwortet.
Ja, das ist, also da waren viele sehr gute Sachen dabei, dass wir da vielleicht nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Also einmal hast du gesagt, ich drafte grundsätzlich nicht den Backup des Running Backs, den ich schon habe. Also was weiß ich, wenn ich jetzt Aaron Jones gedraftet habe, dann hole ich mir später nicht AJ Dillon.
Und nicht unbedingt machen, ne.
Genau, und das ist, denke ich, im Draft der richtige Ansatz in Redraft, dann holt man sich irgendeinen anderen Running Back, wo man sagt, der hat eventuell sehr gute Möglichkeiten, da eine Rolle zu bekommen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger taktischer Ansatz, den man haben muss. Dann bist du natürlich auch darauf eingegangen, je länger die Saison geht, umso eher versuche ich mich aber dann auch abzusichern.
Ja, genau.
Und das ist super wichtig. Ja, ich glaube, das wird unterschätzt. Und auch je länger die Saison geht, umso geringer wird die Anzahl der Wide Receiver auf der Bank. Also eigentlich muss man die letzten 2-3 Wochen ist es eigentlich so, man hat seine Starting Wide Receiver, je nachdem 3-4 Stück noch im Kader, wo man ganz genau weiß, alles klar, jetzt weiß man auch, das sind die Jungs, die 7-8 plus Targets jede Woche bekommen und den Rest kann man sich mit Running Backs vollhauen, für den Fall, dass eine Verletzung und der nächste Running Back rückt nach und vor allem haben wir ja nach 10, 11, 12, 13 Wochen ein Bild davon, welcher Running Back die zweitmeisten, die zweithöchste Workload bekommt. Das wissen wir heute noch nicht, aber in Woche 13 haben wir doch ein recht gutes Bild davon, was da genau passiert. Ja. Und deswegen waren das wirklich viele gute Hinweise. Wenn wir zu Bestball übergehen, was würdest du, wenn du jetzt Handcuffs und Bestball hörst, wie reagierst du da?
Allergisch? Keine Ahnung.
Ja, der war gut.
Also, mal. Ich finde Handcuffs und Bestball sind eine Sache, die, ich glaube, die kann funktionieren, aber ich wäre dann sehr viel vorsichtiger. Also, ich würde sie nicht komplett faden, weil es gibt immer, also gerade wenn du später im Draft bist, da sind dann Spieler auch dabei, wo ich sage, ja gut, der ist halt einfach auch was soll da passieren mit dem Spieler so? Da müssen halt 7000 Sachen gleichzeitig passieren. Dann nehme ich lieber den Backup von einem potenziell einen guten Spot. So, finde ich immer noch sehr viel interessanter. Nur natürlich am Anfang der Saison, du draftest ja Baseball nur einmal, darauf zu vertrauen, dass irgendwann dann der erste Running Back halt kaputt geht und du dann auf einmal einen League-Winner hast, ich finde, das ist irgendwie so Bad Karma irgendwie. Also so darauf zu hoffen, dass sich jemand verletzt, damit man gewinnt, weiß ich, also finde ich einfach so, die Idee finde ich nicht so geil. Aber sonst macht der Sinn. Ich würde nicht meinen eigenen Running Back handcuffen, sondern einfach einen Handcuff von einem anderen Running Back holen, damit ich halt nicht diese zwei Spots für einen Spieler habe, sondern ich habe zwei Spieler, weißt du? Ja, wie soll man das erklären? Also, dass ich halt zwei Spieler halt habe, die für sich selber stehen können.
Ja, wir haben natürlich, die Schwierigkeit bei Redraft ist, dass die Kader ja insgesamt recht schmal sind. Also, es sind ja dann, was weiß ich, 16 Runden und meistens ist da noch Defense mit dabei und Kicker mit dabei. In Redraft ist es ja irgendwo noch in Ordnung. Und da ist natürlich der Platz beschränkt, da ist es in Redraft das Problem. In Baseball ist das Problem, ja, du draftest nur einmal.
Und da ja, musst, deswegen, ich brauche auch viel mehr Spieler halt von anderen Positionen. Beim Redraft kann ich ja sagen, gut, ich nehme nur einen Teil und einen Quarterback oder so. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das kann ich aber im Baseball nicht machen. Dann brauche ich ja schon mehrere Spots für die Position.
Ja. Ja, und deswegen ist es, ich glaube, auch tatsächlich so, dass man in Baseball einfach viele, viele Baseball-Ligen haben muss und man hauptsächlich mit diesem Hochrisikoansatz, dass man sich einfach auf wenige Running Backs festsetzt und dann halt einfach hofft, dass die ja verletzungsfrei durch die Saison kommen, ja, dass man da irgendein Quartett findet oder irgendein Quintett findet, was am Ende ein gutes Running Back Team bildet und dass man einfach damit dann gut durchkommt, weil gesund bleiben ist zu über 90%, glaube ich, kein Skill, sondern einfach von Glück und von Pech abhängig. Aber also genau, das muss man einfach bei Baseball vor Augen halten. Man kann nicht droppen, man kann nicht holen. Schwierig.
Ja, aber dann trotzdem in die, aber trotzdem, wie du sagtest halt, ne? Meinetwegen Glück oder Pech, dann glaubt einfach daran, dass sie sich nicht verletzen. Ne? Positives Mindset.
Das ist ja immer davon besser. Muss man ja ausgehen. Ja, also davon muss man ja ausgehen. Also man sagt sich, klar, wir wissen, dass sich viele Running Backs verletzen, aber wir wissen es nicht, welcher sich verletzt. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Running Backs, die einzigen, also Verletzungsanfälligkeit bezieht sich bei mir immer auf Muskelgeschichten. Ja? Wenn jemand nicht wirklich Acht auf sich gibt und ein anfälliges Muskelgebilde hat, dann okay, aber ansonsten kann man nicht von Verletzungsanfälligkeit bei Running Backs sprechen. Ja? Also den Will Fuller der Running Backs kenne ich nicht. Ja? Den gibt es nicht. Will Fullers Hamstring ist über die Grenzen hinweg berühmt. Aber das gibt es bei Running Backs so nicht. Und dann ist es einfach eine Glückssache. Also das muss man da vor Augen behalten. Jetzt haben wir noch das ganz große Gebilde Dynasty. Wie stehst du zu Handcuffs in Dynasty?
Also, ja, wie soll man sagen? Wie mache ich's? Wenn ich einen Running Back habe, wo ich sage, es gibt so einen Clear-Cut-Handcuff, also so einen Handcuff, der halt einspringt. Also ich nehme jetzt einfach mal halt der ganz prototypische Ezekiel Elliott mit Tony Pollard. So, ich weiß, Ezekiel Elliott bekommt so viel, bis er nicht mehr steht. Und wenn er nicht mehr steht und sich hinlegen muss, dann kommt Tony Pollard. So, das heißt, ich weiß, dass dieser Handcuff auf jeden Fall was wert ist, auch in Dynasty. Also ich könnte ihn auch traden, weil es ist ja klar, was er macht. So, deswegen würde ich das so handcuffen. Sonst, sag ich dir ganz ehrlich, habe ich nicht so ein großes Interesse zum Teil daran, weil wann spielt man die? Fast nie. Ich wünsche mir eigentlich, dass mein bester Running Back sich nie verletzt in Dynasty. Und ja, sonst, ich versuche das so gut zu saven wie halt möglich. Aber ich glaube, man kann auch sicherlich auch ganz anderen Ansatz fahren. Also das ist nur, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, weil ich das, weil wenn man gerade Richtung Playoffs kommt und so, es gibt dann nicht mehr, es gibt in der Dynasty nicht so viele Running Backs, die man irgendwo findet oder so. Man buddelt keine Running Backs mehr aus und auf einmal, oh ja, ich habe Gold gefunden. So, das passiert einfach nicht in der Dynasty. Da ist alles weg. Da findet man vielleicht mal ein Tight End oder irgendwie sowas auf dem Waiver. Aber keine Running Backs. So, da gibt es ja nicht mehr die Backups der Backups. So, da muss ja ein neuer Spieler erfunden werden, damit man ein Backup sich holen kann.
Exakt, das ist es. Du, also Dynasty-Kader sind halt einfach grundsätzlich viel tiefer. Klar, wenn es relativ schmale Dynasty-Kader sind, dann sieht natürlich auch der Waiver anders aus, aber auch da ist das Entscheidende, wie tief sind die Kader. Und wenn die Kader schon eine mittlere Tiefe haben, dann holen sich die Leute halt schon grundsätzlich fast alle Backups. Also es gibt keinen Running Back 2 mehr auf dem Waiver zum Holen. Ja, also wenn man mal die Liste durchgehen würde, wer die Backups sind, dann würde man keinen dieser Backups in einer mitteltiefen Dynasty auf dem Waiver-Wire finden. Deswegen exakt das, was du gesagt hast, auch da stimmen wir dann überein. In Dynasty bin ich Freund von Handcuffen. Wenn ich Running Backs habe, die eine klare Nummer 1 Rolle haben, die sich nicht die Arbeit, also David Montgomery mag ich nicht.
Okay, ist noch gar nicht
halt
bekannt.
Auch, ja, also das ja noch nicht bekannt, aber David Montgomery mag ich halt auch deswegen nicht, weil wenn Terry Cohen gesund ist, ist es ganz klar, dass Terry Cohen einfach da viel Arbeit bekommt. Und ja, deswegen habe ich jetzt keinen David Montgomery, aber ich glaube, als David Montgomery Besitzer würde ich sehr gerne Terry Cohen haben wollen. Ja, als Christian McCaffrey Besitzer würde ich, nachdem ich gesehen habe, wie die Panthers letztes Jahr drauf waren, würde ich jetzt zum Beispiel, ja, Chuba Hubbard haben wollen. Ja,
ja, aber dann musst du noch einen Schritt weiter sogar gehen, der mir gerade jetzt so eingefallen ist. Der Running Back, den du jetzt als in dieser einen Saison als vielleicht als Handcuff siehst, ich sag nur Mike Davis.
Ja.
War ja der Handcuff letztes Jahr für McCaffrey. War dann der Starting Running Back. Alles schön und gut, kann passieren, hat man ja Glück gehabt. Ne? Jetzt ist er Starter für Atlanta. Also ich meine, der Spot, den er hat, der kann sich ja ändern. Und dann kann der besser werden einfach. Und dann hat man auf einmal einen Running Back, den man starten kann, obwohl man dachte, das ist nur ein Handcuff letztes Jahr. Also so kann es funktionieren. Ich meine, es geht natürlich auch andersrum, siehe Philipp Lindsay. Aber ich meine nur, du hast da einfach die Möglichkeit, jemanden zu bekommen. Und an sich ist es ja auch egal, weil in Dynasty musst du halt für Bimmel und Bommel musst du traden. Du musst ja für jeden traden. Du kriegst ja gar nichts geschenkt. Oder irgendwo sneaky irgendwas. Du musst ja selbst für dein Backup dann machen. Und ich denke, gerade die Struktur muss sein, wie wir damals auch schon angesprochen haben, auch in unserem Dynasty Talk, ein so ein Schlachtschiff von Running Back zu haben und den musst du halt absichern.
Ja. Und das, was du natürlich diese Mike Davis Geschichte, wenn man die jetzt weiterdenken würde, dass man einfach nach Running Back sucht, deren Vertrag am Saisonende ausläuft, die nur noch einen Jahresvertrag haben. Und die eventuell im Jahr darauf eine sehr gute Rolle bekommen könnten. Wir hatten seinerzeit, als Tevin Coleman bei den Falcons war und da eigentlich auch nur Running Back 2 war, hat man das immer von ihm gedacht.
Hat ja auch bis jetzt super gut funktioniert, ne?
Genau, und es hat bei ihm dann leider nicht funktioniert, aber ich weiß noch, dass in der letzten Saison, also im letzten Vertragsjahr von Tevin Coleman, als er noch bei den Falcons war und es klar war, dass sie ihn nicht verlängern werden, ist Tevin Coleman damals für Late First Round Picks gegangen. Ja, weil einfach klar war, alles klar, der wird nicht verlängert, der bekommt irgendwo nächstes Jahr ein Starting Gig. Ich will diesen Spieler unbedingt haben. Ja, und es lohnt sich nach diesen Spielern Ausschau zu halten, damit man, ja, die dann eventuell, wenn der jetzige Besitzer so ein bisschen schläft, dass man da zuschlagen kann. Ich denke da jetzt, klar, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wenn ich jetzt da schauen müsste, welcher Running Back mir da am besten gefällt, ist vielleicht tatsächlich auch Leonard Fournette, ja, der im Moment ganz klar in einem Duo oder mit Giovanni Bernard sogar vielleicht in einem Trio drin ist, und Keyshawn Vaughn wissen wir gar nichts, also eventuell sogar 4. Aber ja, nur einen Jahresvertrag hat und nächstes Jahr eventuell irgendwo anders Starter sein könnte, als Beispiel. Ja, so ist die.
Ist ja nur ein Beispiel, ne?
Genau, so ist die Herangehensweise. Das wär jetzt für mich so ein Beispiel, was in die Richtung Tevin Coleman von vor einiger Zeit gehen würde, ja. Also in Dynasty ist, wie gesagt, Handcuffen kein schlechter Ansatz. Je tiefer es geht, umso eher, also je tiefer es geht, umso eher lohnt es sich natürlich, die Bank sich mit Running Backs vollzuhauen, die bei einer kleinen Verletzung oder größeren Verletzung des Nummer 1 oder vielleicht dann sogar des Nummer, es ist ja auch so, zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr die Situation bei den Vikings, ja, eigentlich auch da wieder klar, der Handcuff, den wir da haben, ist Alexander Mattison. Ja, ganz klar, also gilt so als, es gab so die großen drei, Kareem Hunt, Tony Pollard, Alexander Mattison. Das waren die drei, die keine Starter waren. Hunt natürlich mit absolutem Standalone-Value. Aber bei Pollard und bei Mattison hat man gesagt, wenn den Nummer 1 Running Backs was passiert, dann werden die natürlich durch die Decke gehen. Dann ist Cook Richtung Ende der Saison was passiert. Aber es war dann nicht so, dass Alexander Mattison dann durch die Decke gegangen ist, sondern im Endeffekt dann ist Mike Boone auf einmal auf die Bühne gekommen. Ja? Mattison hat sich dann auch leicht noch verletzt und auf einmal war Mike Boone da. Letzte Saison und hat dann sogar ganz, ganz ordentlich noch abgeliefert, ja. Und ja, das, also auch, es lohnt sich auch über Nummer 3 Running Backs sich Gedanken zu machen, einfach die Depth Chart durchgehen. Alles klar, wo sieht so aus, als könnte der Nummer 1 Mann alsbald weg sein? Und da bin ich wieder bei den Broncos dieses Jahr, ja, Melvin Gordon gilt so als vom Namen her als die 1, aber ich glaube, dass er schneller vom Fenster weg ist wie gedacht. Und dann ist er sowieso schon im letzten Vertrags, also im zweiten Vertragsjahr, es war ein 2-Jahres-Vertrag. Das heißt, Javonte Williams übernimmt irgendwann während der Runde und Mike Boone ist auf einmal der klare Nummer 2 Running Back. Und im Moment achtet aber niemand auf Mike Boone. Ja? Und das wäre dann wieder jetzt so ein Name, wo ich sagen würde, es lohnt sich, den auf dem Zettel zu haben und eventuell schon so ein kleines, ganz klitzekleines Invest da rein zu machen und den einfach in einem, ja, tiefen Dynasty-Kader auf der Bank zu lassen.
Ja, ich meine, das ist ja alles so ein bisschen noch Gamblen, was ja schon in die Richtung geht, weil im Endeffekt, ich glaube, wie du es beschrieben hast, auch mit Dalvin Cook, viele Teams, auch gerade in den letzten Jahren, irgendwie tendieren dazu, wenn dann ihr super Schlachtschiff dann kaputt gegangen ist, dass man dann das mit statt Qualität mit Quantität ausgleicht. Das heißt, dann kommen ganz viele verschiedene Leute und dann ist das ganze Backfield einfach nur eine absolute Katastrophe, weil man weiß überhaupt nichts mehr, was da passiert. Und dann kommen, ich meine, dann passiert das, was bei vielen ja schon einfach automatisch passiert, wie San Francisco oder auch zum Teil bei den Rams gewesen. Die sagen, ja, wir wollen einfach ganz viele benutzen. Und du so, ja, super nice, Alter. Dankeschön für gar nichts. Hat man dann in alle möglichen Spieler investiert und am Ende funktioniert es doch nicht. Also, ich würde mich dann auf einen Backfield wahrscheinlich versuchen einzuschießen, dass man da sich die Leute holt und gerade, wo es auch Sinn macht, ne? Bei manchen, also zum Beispiel, ich bin bei Denver nicht so positiv gestimmt. Ich glaube, die haben... Das Backfield zackt einfach nur, aber Da will ich keinen von haben.
Ja, also Javonte Williams ist tatsächlich einer, den ich interessant finde. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt Depth Charts, die sind einfach ein bisschen klarer. Und es gibt Depth Charts, die sind nicht so klar. Ich würde gerne mit dir, und wir machen das zügig, ja. Ich sag dir die Namen, und wir reden hier jetzt nicht über Dynasty, sondern wir reden hier einfach darüber, alles klar, wer von den Jungs denkst du, könnte eine Rolle spielen? Und wir fangen einfach bei den Buffalo Bills an. Wir haben Singletary, Moss und Breeder. Und bei den Bills kann man Stand heute nicht mal sagen, wer Starter ist und wer die Nummer 2 ist. Breeder, denke ich, im Moment ganz klar die Nummer 3. Sag einfach nur ganz zügig, wie schätzt du das da ein? Siehst du einen so, den man jetzt schon irgendwie draften müsste, weil du denkst, der könnte ein Value später darstellen?
Also, kurz und knackig, ich glaube, die sind alle irrelevant. Wenn, würde ich Zach Moss nehmen, weil ich glaube, weil der günstiger ist als Devin Singletary. Aber ich sehe da keinen wirklich gut. Ich glaube, Josh Allen dominiert das ganze Backfield selber, weil er einfach läuft, und ich denke, Bills sind sehr, sehr pass-happy nächstes Jahr auch wieder.
Ja. Ja. Ja, sehr gut zusammengefasst. Zach Moss oder gar nichts. Ja. Kommen wir zu meinem Lieblings-Backfield, die Miami Dolphins. Wir haben an Nummer 1 Miles Gaskin und dann auf den Plätzen dahinter Malcolm Brown, Salvan Ahmed, Garrett Doakes, wenn man ganz in die Tiefe gehen will. Irgendwas, was für dich hervorsticht.
Miles Gaskin. Und,
ja?
Und halt auch, also klingt dumm, aber selbst Ahmed, finde ich, ist interessant, weil die sind halt crazy undervalued noch. Also muss man mal gucken, wie es jetzt zur Saison hinkommt. Das Einzige, was ich bei den beiden finde, ist halt, es ist halt kein großes Draft-Kapital in den beiden drin, wo ich glaube, dass halt irgendwann noch jemand kommen wird. Aber das denke ich seit Monaten und das ist noch nicht passiert. Von daher einfach abwarten. Aber deswegen wäre ich da vorsichtig mit All-Ins und so, weil es kann sich nächste Saison komplett ändern. Aber für die Saison sind die beiden, glaube ich, sehr, sehr nice.
Gaskin. Ja, insbesondere, also Gaskin ist der weiterhin der günstigste Top-Starter, glaube ich. Also jetzt auch in Drafts immer noch der günstigste Top-Starter. Kommen wir zum schwierigsten Backfield, seit Jahren irgendwie schon. Damian Harris, Sony Michel, James White, Ramondre Stevenson. Was sagst du?
Hilfe. Also, das ist ja ganz, ganz schwierig, dieses Backfield. Das ist so ein Backfield, wo ich einfach sagen würde, man nimmt den günstigsten, der noch fällt, und hofft einfach, dass der irgendwas macht. Weil es lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht, in irgendeinen zu investieren, weil es allein 4 sind, die alle Talent haben und die alle relativ hoch gepickt wurden. Oder wie James White, der halt schon sehr lange einfach bei den Patriots ist. Und man hat immer noch Cam Newton, ja, der anscheinend irgendwelche Spieler überwirft, und Mac Jones, also das, nein. Nein, nein, nein.
Ein Stay-Away-Backfeed, also nicht mal mehr in der Zwischenzeit, wer am günstigsten ist, sondern einfach Stay-Away. Ja, lieber den Pick irgendwo anders investieren, weil die Art des Spiels wird sich auch eines Tages komplett ändern, wenn Cam Newton für Mac Jones Platz macht. Es wird ein ganz anderes Spiel dadurch werden.
Ja.
Und wir wissen aber nicht, wann das ist, ob das Woche 2 ist, ob das Woche 10 ist, ob das Woche 15 ist. Deswegen würde ich davon komplett die Finger weglassen.
Und die Frage auch, welche Saison,
ja,
ne? Also.
Ja, exakt. Wenn wir eins weitergehen, dann kommen wir zum besagten Tevin Coleman, der in der Zwischenzeit bei den Jets spielt. Coleman, Pirine, Carter, Johnson.
Oh je, mini. Da gibt es den nächsten Hilferuf.
Irgendjemand.
Also ich bin einfach.
Oh je, mini.
Es tut mir so leid, ne? Aber ich bin so off Coleman, weil das Einzige, was er bis jetzt für mich gemacht hat, ist einfach mich immer enttäuschen. Also gefühlt immer 1 Yards per Carry. Also es ist immer echt geil, was er da macht. Deswegen, ich finde, Carter ist sehr, sehr nice. Ist ein übelst krasser Sleeper noch. Also jetzt noch, wenn wir zur Saison gehen, ich glaube, der wird deutlich noch steigen, wenn die auch sagen, dass er 3-Down-Back wird und Starter und so. Deswegen Michael Carter, ja, zurzeit. Wir müssen gucken natürlich, was dann der Preis ist, den man dann zur Saison auch zahlen muss. Also wenn das alles dann klar ist, weil das kann halt auch komplett surreal werden. Es ist halt keine High-Power-Offense. Von daher jetzt ja und dann mal und dann abwarten so.
Ich merke gerade, dass wir bei 4 von 32 Teams sind und schlichtweg zu langsam sind. Ja, wir müssen da zügiger durchgehen, ja, merke ich gerade. Aber ja, Carter, einverstanden. Wir haben als nächstes die Baltimore Ravens. Dobbins, Edwards, Justice Hill.
Edwards.
Danke. Arg viel mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Edwards, ja, vom Value her. Bengals haben wir Mixon, Samaje Perine, Travion Williams, Chris Evans, der dieses Jahr frisch gedraftet wurde.
Ja, nimmst du Joe Mixon, hoffst, dass das funktioniert und dass er gesund bleibt und ich denke dann, guck, was passiert. Das ist.
Ja, tatsächlich. Mixon und sonst nichts. Ja. Bei den Browns, Chubb, Hunt, De'Ernest Johnson, das war's.
Ja, nimmst du Chubb und Hunt mit, die sind natürlich beide ziemlich teuer. Deswegen würde ich bin fast eher Richtung Hunt gehen zurzeit. Aber
ja.
Gerade im PPR.
Hunt ist es deutlich bessere Value. Ganz klar. Steelers, Najee Harris, Benny Snell, Anthony McFarland, sogar fucking Kalen Ballage ist dort.
Die Ballage-Show, ne? Mhm. Trotzdem würde ich den nicht nehmen. Also Najee Harris, ganz klar, nimmst du. Ich würde Benny Snell nehmen, weil er schon gezeigt hat, dass er das kann und übernehmen kann. Von daher kann man Benny Snell durchaus mal später mitnehmen.
Okay, ja. Also ich sehe da nur, wenn er sich verletzt, wenn Najee Harris sich verletzt, ansonsten sehe ich da keine Relevanz. Ganz katastrophal.
Aber wir reden ja von Handcuffs.
Ja. Ja, kann sein, aber ich würde auch bei den Steelers lasse ich die Finger von. Also ich nehme lieber Ty Johnson als Benny Snell. Ja, ich nehme lieber den im Moment dritten, vierten Running Back der New York Jets, der sich eventuell durchsetzen kann am Ende, nehme ich lieber als den klaren Nummer 2 Running Back der Pittsburgh Steelers, weil der das Feld nur sehr, sehr selten sehen wird. Und der kein Upside hat, in meinen Augen, nur wenn sich jemand verletzt, Ty Johnson sich aber wirklich auch unter normalen Umständen eventuell durchsetzen kann. Deswegen. Lieber Ty Johnson als Benny Snell.
Die Steelers Running Offense, sind wir mal gespannt, was er nächstes Jahr überhaupt rumkommt. Ich weiß es nicht, aber ein Running Back schlechtes Blocking fixt.
Genau. Texans, David Johnson, Philip Lindsay, Mark Ingram.
Solange Deshaun Watson nicht spielt, gar keinen.
Dankeschön, sehe ich nämlich genauso. Indianapolis Colts, da haben wir Jonathan Taylor, Nyheim Hines, Marlon Mack.
Ja, Jonathan Taylor logischerweise, super teuer. Im PPR sicherlich Nyheim Hines, sehr, sehr interessant. Ein bisschen abwarten, was sie sagen, wenn es spielt. Also, wenn er wirklich oft anstatt zum Tight End wirft, zum Running Back wirft, dann ist Nyheim Hines, glaube ich, ziemlich nice. Sonst könnte er ein bisschen verlieren, finde ich, weil Jonathan Taylor wird mehr Volumen bekommen nächstes Jahr.
Okay, kommen wir zu den Jaguars. Travis Etienne, James Robinson, Carlos Hyde.
Du nimmst. Boah, ich glaube, ich würde sogar. Ich bin voll auf James Robinson. Ich würde Travis Etienne nehmen und dann irgendjemand anderes James Robinson nehmen lassen.
Dankeschön, exakt so. Ja, Etienne nehmen. Jemand anderes soll sich mit Robinson rumärgern. Und Hyde interessiert uns nicht wirklich. Ja. Okay, das Cluster Running Back. Ja, die Klasse Running Back Order der ganzen NFL ist in Tennessee. Da gehen wir gar nicht drauf ein. Derrick Henry, sonst interessiert
King
uns.
King.
Genau. Da interessiert uns sonst gar nichts. Wir haben über Denver haben wir kurz gesprochen mit Melvin Gordon, Javonte Williams, Mike Boone und Royce Freeman.
Ja. Ja, wenn die Spielsucht reinkickt, ne, dann holst du Javonte Williams und ich würde einfach sagen, gar keinen Bock auf Denver. Also ich würde da einfach zurzeit einfach sagen, so soll jemand anderes picken, sich rumärgern, so habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Ja, Javonte Williams sehe ich tatsächlich auch als Value, insbesondere zweite Saisonhälfte. Und der Rest ist. Und dann noch, wie gesagt, Mike Boone, aber nicht für Bestball. Dafür ist es wahrscheinlich nicht tief genug, Wir haben Kansas City mit Clyde Edwards-Helaire, Daryl Williams, Jerick McKinnon.
Ja, boah. Da spielt immer noch Mahomes, ne? Hab ich gehört. Mhm. Von daher, klar, man hofft, man denkt immer, das ist so das Mega-Upside, aber dadurch, dass Mahomes spielt und er die Spiele selbst entscheiden möchte, schrumpft natürlich das Value der Running Backs auch. Deswegen, man nimmt Kleiderwurzel leer. Ja, und hofft, dass er einfach ein bisschen besser spielt als letztes Jahr.
Genau, also das Value in dem Backfield ist im Moment Clyde Edwards-Helaire. Jetzt wird's schwierig. Las Vegas Raiders, Josh Jacobs, Kenyon Drake, Jalen Richard, Theo Riddick.
Oh.
Machst du da was?
Ich sag next.
Next. Next. Exakt. Also, next. Gar kein Value. Ich sehe nirgends Value.
Vor allem, die gehen ja auch beide nicht echt bei Jacobs, früh. Also Jacobs und Drake gehen sehr, sehr früh und das macht gar keinen Sinn.
Ja. Macht keinen Sinn. Absolut richtig. Jetzt hier, die Chargers. Oh, deine ja. Chargers. Eckler, Jackson, Kelly. Und dann hat man halt auch noch Larry Roundtree gedraftet. Was sagst du?
Eckler ist für mich ein Top 5 Running Back im PPR nächstes Jahr. Also der wird komplett alles auseinandernehmen. Und dann ist halt die Frage, wer kriegt halt die Early Down Work? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zurzeit Joshua Kelly. Sicherlich interessanter Spieler, den man nehmen könnte.
Ja.
Nur das Value liegt nicht im Running Game, sondern im Passing Game. Und deswegen,
Eckler. Ja. Eckler und sonst tatsächlich eher nichts. Okay, dann kommen wir ein bisschen in die NFC. Und ja, wir haben darüber schon gesprochen, aber Ezekiel Elliott, Tony Pollard, Rico Dowdle.
Ja. Was meinst du? Ja, Ezekiel Elliott, muss man sagen, wird zurzeit kriminell gefadet zum Teil. Ich habe keine Ahnung, wieso. Eigentlich sollte man Barkley faden, aber alle faden Ezekiel Elliott. Ich weiß nicht, der ist überhaupt, also da ist noch nichts dann mit dem. Der wird richtig, richtig gut spielen, gerade mit Dak Prescott, wenn er zurückkommt. Und auch Tony Pollard ist ein Spieler, den man aggressiv attackieren sollte, weil er eben dieser Clear-Cut-Handcuff ist, der sogar gezeigt hat, dass er gut spielen kann. Also er ist halt wirklich gut. So, Tony Pollard ist nicht nur ein Backup, er ist halt wirklich gut.
Und wird natürlich im Passing-Game auch wirklich eingesetzt. Deswegen, also ja. Sieg wirklich undervalued gerade.
Gerade Dallas wird so eine High-Power-Offense nicht mehr haben. Das wird komplett, es wird illegal.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Gefällt mir. Also es sind beides Values. Also Tony Pollard in, wie gesagt, in Baseball schwierig, ja. Weil du weißt nicht, wie da die Verteilung sein wird. Aber
trotzdem okay, würde ich sagen. Kann man trotzdem mal machen.
Genau, wenn man ihn in der 9. Runde würde ich ihn nicht holen, aber so ab der 11. Runde, ja, 10. Runde. Genau, je nach Vorliebe, 10., 11. Runde in der normalen 12-Team-Liga. Aber du hast gesagt, bei den Giants Barkley, Booker, Elijah Penny, was sagst du?
Ja, Barkley macht alles, die anderen machen nichts, aber Barkley hat sich das Kreuzband gerissen letztes Jahr und ich glaube, die Leute unterschätzen, was das für ein Problem eigentlich ist. Ich denke, da wird man noch zur Saison hin nochmal näher darauf eingehen, was Running Back Targets und so, sind und was nicht. Nur, er wird ja praktisch dahingestellt, als wäre er der Comeback-Player des nächsten Jahres, also ist er schon praktisch, und wird alles auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob das so passieren wird, aber ich meine, er soll ja auch zwei Oberschenkel haben. Also in einem.
Ja.
Mal gucken.
Ich gehöre übrigens auch zu denen, die sagen, dass ich keinerlei Gedanken bei Barkley habe. Der wird kommen, dominieren. Der Devonta Booker, Value oder nicht, ich tue mich schwer damit. Aber vielleicht sollte man sich nicht so schwer, also ich tue mich schwer damit, weil ich an Barkley glaube. Wenn du aber nicht an Barkley glaubst, dann musst du ja sagen, der Devonta Booker ist ein Must-Draft spät in den Drafts im Moment. Ein Must-Pick.
Naja, ich glaube halt auch nicht an die Giants, deswegen so ein bisschen das Problem mit Booker. Also,
okay.
Ich glaube schon, dass man Booker attackieren sollte, aber nicht crazy all-in und überall und sowas, sondern mal oder so, weil das Team ist anders, wenn Barkley auch nicht spielt.
Okay. Jetzt wird's schwierig. Philadelphia Eagles. Miles Sanders, Boston Scott, Jordan Howard, Kenny Gainwell, Kerryon Johnson.
Soll ich den Leuten sagen, wer da der Handcuff ist und wie man da picken soll? Also ich weiß ja selber nicht.
Wo siehst du irgendwo Value?
Ja, also Miles Sanders logischerweise, wenn er es schafft, gesund zu bleiben.
Ja.
Und alles andere, ich glaube, wenn Miles Sanders down geht, dann wirst du sowas haben wie letztes Jahr in Minnesota. Da hast du ganz viele verschiedene mit ihren einzelnen Rollen und och du je.
Okay.
Da, also die Backups also würde ich nicht nehmen. Also einfach sagen, nee, kein okay. Bock.
Okay. Washington, Gibson, McKissick. Ja.
Gibson auf jeden Fall. Also Gibson ist auch richtig, richtig nice. Bei JD McKissick, Gibson, ich weiß nicht, ob der nochmal nächstes Jahr so durchdrehen wird mit manchmal 10 Receptions pro Spiel. Ich glaube, Gibson wird da mehr involviert sein. Ich würde McKissick zurzeit nicht nehmen, so aggressiv, weil ich würde das erstmal abwarten. Ich kaufe den Fisch noch nicht.
Außerdem, der Quarterback, wenn es Ryan Fitzpatrick ist, dem es einfach scheißegal ist, ob er eine Interception wirft oder nicht.
Da gibt nicht so viel Checkdowns.
Da gibt es nicht so viel Checkdowns, ja. Das ist der Gedanke, deswegen auch JD McKissick nicht wirklich ein Value. Chicago. David Montgomery, Damian Williams, Terry Cohen.
PPR. Value. Terry Cohen, PPR, 100%. Und auch, wenn wir zur Saison hinkommen, auch wahrscheinlich David Montgomery, weil er wieder fallen wird, weil keiner ihn mag. Aber dann denke ich trotzdem, ist es ein Value, weil er ist Clear-Cut-Starter, er kriegt Bälle zugeworfen. Es ist sehr unsexy, aber es funktioniert.
Okay.
Würde ich sagen. Du draftest ihn ja nicht als deinen ersten Running Back, sondern als zweiten, vielleicht sogar dritten.
Wenn du es als dritten schaffst, dann natürlich, also da muss man sich dann natürlich auch von Vorliebe lösen. Also wenn es dein dritter Running Back ist, als klarer Starter, ein dritter Running Back draften zu können, da ist David Montgomery natürlich dann top. Da bin ich dann mit dabei. Okay, Detroit Lions. Der Andre Swift, Jamal Williams. Man hat noch Jamal Jefferson. Ist die Swift-Show, ne? Ist die Swift-Show, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass Jamal Williams ein Value ist. Ehrlich.
Boah. Ja? Ich weiß
es nicht. Weil so, wie die Coaches über ihn sprechen, kommt drauf an. Also wenn es später als die, also 11. Runde und später, bin ich dabei.
Ja, aber die Coaches sagen auch, dass Jared Goff kein Bridge Quarterback ist. Und dass er echt gut spielt. Also, weiß ich nicht. Sehe ich halt auch nicht. Und das in einem Kontext zu sehen mit dem Backfield. Also, ich denke, Swift ist eine klare Nummer. Ich finde, zum Teil wird er etwas overdrafted. Ich denke, für meinen Geschmack könnte er ein bisschen weiter fallen, weil, wie du schon sagtest, Jamal Williams wird sicherlich mehr machen, als die Leute wahrscheinlich jetzt erst so expecten. Ich glaube, die Leute wollen auch einfach, dass Swift halt einfach nächstes Jahr durchdreht. Was, glaube ich, nicht passieren wird, weil die werden den schon managen.
Okay, dann sag mal. Gus Edwards oder Jamal Williams?
Gus Edwards,
danke.
Bitte.
Gut, dann haben wir tatsächlich das auch. Ja, großes Fragezeichen natürlich. Hier in dem Backfield Aaron Jones, AJ Dillon. Und danach schlagen sich ja drei Jungs um den Spot 3. Aber ich glaube, die allergrößte Frage ist, spielt Aaron Rodgers oder nicht?
Ja, genau, der andere Aaron ist das Problem. Also wenn Aaron Rodgers spielt, klar, Aaron Jones ist genial. AJ Dillon ist auch cool. Nur Aaron Jones hat halt verlängert. Weiß nicht, wo AJ Dillon so viel machen will. Auch wenn er vielleicht zweimal Aaron Jones ist. Aber das bringt ja nichts. Also,
ja.
Daher sehe ich.
Und er ist einer der Handcuffs, die etwas höher gehen.
Ja.
Also 7., 8. Runde und irgendwie, weiß nicht. Dafür. Weil das ist ganz klar, wenn Aaron Jones down gehen sollte, dann wird AJ Dillon, der definitiv nicht das gleiche Könnens-Set hat wie Aaron Jones, niemals die gleiche Workload bekommen und dann wird es halt auf mehrere Schultern verteilt. Deswegen ist AJ Dillon es in meinen Augen nicht wert und ich finde ihn zu teuer und kein Value.
Ja. Gerade Aaron Jones hat auch so viele Bälle gefangen, so da kommt auch sein viel Value her.
Genau. Dann gehen wir nach Minnesota. Dalvin Cook, Alexander Mattison und dann Kane Nwangwu.
Ja, genau, den Spieler, den ich nicht aussprechen kann. Ich denke, der ist actually das Value. Weil ich glaube, dass er definitiv Madison wie sagt man, Feuer unterm Arsch macht.
Ja.
Ja, und guck ja logischerweise halt, ne? Das ist der Top-3-Pick.
Ja.
Aber ich würde wahrscheinlich sogar Madison faden sogar. Also ich würde ihn nicht aktiv holen wollen, weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich der Clear-Cut-Backup ist.
Das ist exakt der Fall. Das ist exakt der Fall. Ich glaube es nämlich auch nicht mehr. Deswegen fuck Alexander Mattison und wir gehen direkt nach Atlanta. Und in Atlanta ist natürlich, also Atlanta ist natürlich richtige Katastrophe.
Das wir haben aber komplett.
Mike Davis und dann haben wir Wide Receiver Running Back Cordarrelle Patterson. Wir haben Quadri Ollison von letztem Jahr. Wir haben Javian Hawkins, der gedraftet wurde. Was sagst du?
Ja, Atlanta hat nur noch die Rapper Migos, sagst du? Also keine Ahnung, was also Atlanta da macht. Ich will da gar keinen haben, weil ich auch nicht glaube, dass es da sowas wie eine Rangordnung gibt. Da wird irgendjemand spielen. Und wenn, was ist das Value? Ich meine, die werden den Ball werfen, ohne Ende.
Müssen?
Müssen, ob ja, müssen.
Ob sie wollen oder nicht, ja. Ja, exakt. Akzeptiert. Fuck Atlanta auch. Insofern direkt weiter nach Carolina. CMC, Chuba Hubbard und dann gibt es ja noch Reggie Bonafon und Trenton Cannon. Was sagst du?
Ja, Bonafon, tschüss. Cannon auch, tschüss. Chuba Hubbard, sehr interessant. Ich glaube auch in Actually Value. Mhm. Und ja, Christian McCaffrey, logischerweise ist der erste Pick, wird alles wieder zerstören.
Ja. Ja, Chuba Hubbard, großes Value.
Ja.
Großes Value, kann man nicht anders sagen.
Weil ich auch felsenfest davon überzeugt bin, dass auch die Panthers gecheckt haben, dass Christian McCaffrey keine 500 Touches pro Saison aushält. Und da wird auch Chuba Hubbard während der Saison das ein oder andere bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Okay. New Orleans, Alvin Kamara, Latavius Murray. Und danach haben wir so Leute wie Ty Montgomery, Dwayne Washington, Stevie Scott, Tony Jones. Sticht da für dich irgendjemand raus?
Tyson Hill. Also, ja, das ist doch hier die ganze, das ist doch das Salz in der Suppe, sagt man dazu.
Ja.
Einfach, der wird alles kaputt machen nächstes Jahr. Und Kamara ist für mich ein Fade. Murray kann man nehmen, aber wer weiß wie. Das Problem ist halt, vorher war immer Saints High Power Offense.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie viel Power da noch ist.
Wir wissen es einfach nicht. Ja, wir wissen ja nicht mal, wer der Starting Quarterback ist, was ja auch wieder das komplette Spiel verändert. Also Kamara ja und den Rest fadet man irgendwie. Aber wirklich, wirklich.
Kann man bestimmt dann, also ich würde sagen, ein paar Monaten können wir da bestimmt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber jetzt gerade ist noch zu früh für mich, da eine Aussage zu treffen.
Ja, Tampa Bay, Ronald Jones, Fournette, Giovanni Bernard, Keyshawn Vaughn.
Also ich wäre letztes Jahr nicht so unbedingt angetan, dieses Jahr auch noch nicht so wirklich. Ich glaube, die haben so einen even Split alle. Ich würde den nehmen, der am günstigsten ist, weil irgendjemand wird produzieren. Und ich bin ein Ronald Jones Fan, weil ich glaube, er ist ein sehr guter Läufer, aber er kann den Ball nicht fangen. So, aber Fournette kann das auch nicht. Aber es ist...
Doch, das ist...
Ja, nämlich, das wird angeworfen. Das ist,
nein, aber genau das ist es. Fournette war früher, der war Wide Receiver. Ja. Und Fournette ist ein guter Passcatcher. Und deswegen akzeptiere ich das nicht, dass Fournette da in irgendeine Rolle gedrückt wird, die er nicht inne hat, nämlich dass er nicht fangen kann. Nein, Fournette kann fangen und Fournette ist für mich ein krasses Value. So, krasses Value sogar.
Und Ronald Jones? Weil ich meine, die gehen die nicht relativ gleich auch? Also.
Ronald Jones geht früher.
Okay, dann bin ich bei dir.
Sie gehen natürlich, gehen relativ nah beieinander, aber Ronald Jones geht immer vor Leonard Fournette. Ja, und deswegen ist Leonard Fournette für mich, ein Value. Ja. Leonard Fournette holen. Mann, der hat schon bewiesen, dass er es kann und war schon Workhorse. Insofern nicht so viel Gedanken machen. Leonard Fournette draften. Arizona Cardinals. Sehr interessant. Wer ist es denn jetzt? Chase Edmonds, James Conner oder doch Eno Benjamin?
Boah, ich sag dir ehrlich gesagt, ist mir egal. Ich nehme ja Chase Edmonds und finde das ziemlich nice, weil ich glaube, dass James Conner dann ist. Also auch wenn er noch nicht so viele Saisons gespielt hat. Ich glaube, sein Körper ist einfach nicht dafür gebaut, das zu machen. Und ich bin sowieso ein sehr, sehr großer Believer in Chase Edmonds, der immer noch für mich zu spät geht, zum Teil. Und ich möchte gerne Chase Edmonds haben.
Ja, Chase Edmonds ist ein Value.
Ja.
Wegen seinem Upside. Ja, er bekommt, also er wird ja auf jeden Fall, also selbst wenn Connor relevant Workload bekommt, bekommt ja Chase Edmonds die Workload, die aus Fantasy-Sicht wertvoller ist. Und deswegen ist Chase Edmonds ganz klar Value in meinen Augen. Dann, oh, jetzt wird es wieder schwierig. Wir sind in San Francisco gelandet. Da haben wir Raheem Mostert, wir haben Trey Sermon, wir haben Jeff Wilson, der sich leider verletzt hat. Wir haben sogar noch Wayne Gallman. Und manche sagen, dass Elijah Mitchell ein toller Running Back ist. Was ist denn da jetzt der Fall?
Du hast bestimmt noch 4 bis 5 weitere Running Backs bestimmt vergessen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Also Jamichael Hasty habe ich gar nicht aufgezählt.
Ja, so.
So den habe ich nicht aufgezählt, weil er letztes Jahr eigentlich verkackt hat und ich glaube nicht mehr, dass er da noch große Chance bekommt. Und Kyle Juszczyk's Rolle ist ja safe, aber der ist ja Fullback insofern.
Ja, deswegen, also, boah, das San Francisco ist immer so schwierig zu sagen. Eigentlich jedes Mal, wenn man einen von den San Francisco 49ers, von den Running Backs draftet, hat man eigentlich schon für mich immer den Draft schon immer verkackt. So, weil am Ende bist du eh falsch, so. So 90% und dann Mitte der Saison ist wieder alles ganz anders. Deswegen, ich persönlich sage einfach, ich würde es faden, aber die Leute, wo die sagen, ah, Glücksspiel und so, ne, kickt rein, müssen wir mal wiederholen, dann auf jeden Fall 49ers ist euer Backfield.
Also, League-winning Running Backs kommen ja immer aus, oder kommen tendenziell aus Backfields, die nicht klar zugeordnet werden können um die Jahreszeit, wer da durch die Decke gehen wird. Im Moment wissen wir es nicht. Ja? Raheem Mostert geht vor Trey Sermon. Trey Sermon geht aber auch relativ hoch. Und oftmals zeigt sich so, dass in dem Fall der günstigste aus diesem Bereich derjenige ist, der sich dann lohnt. Das wäre Jeff Wilson gewesen. Jeff Wilson hat sich aber tatsächlich einfach ja etwas schwerer verletzt. Er wird in der Saison noch da sein, aber er hat sich verletzt und die anderen ja, ziehen natürlich in der Zeit so ein bisschen an ihm vorbei. Und ich persönlich fühle mich mit Trey Sermon besser als mit Raheem Mostert. Auch wenn Mostert das schon kennt, er ist einfach älter, hatte letztes Jahr auch Schwierigkeiten mit Verletzungen. Das nagt einfach an den Spielern. Und Trey Sermon ist frisch, kommt da rein und ja, ich glaube, dass er sich am Ende durchsetzen könnte und dadurch, dass er im Moment auch günstiger ist, sehe ich da keine Schwierigkeiten, Trey Sermon in der, ja, was weiß ich, 9., 10., 11. Runde, je nachdem, wo man ihn dann antrifft, ihn da zu holen, ja.
Okay, lass uns zum nächsten Backfield gehen, ich habe keinen Bock mehr zu spekulieren.
Seattle Seahawks. Carson, Penny, okay, und dann wird es halt mit DJ Dallas und Travis Homer relativ uninteressant. Aber was sagst du, Rashad Penny, Value oder nicht?
Ich würde Penny faden, weil
ja,
er mich nicht überzeugt hat, dafür, dass er ein First-Rounder war und eigentlich auch ja, relativ hohe Praise bekommen hat, als er in diese Liga gekommen ist. Er hat mich nie überzeugt. Ich fand, der sah immer irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht so agil aus. So, hat mich irgendwie nie abgeholt. Deswegen, Chris Carson finde ich mega cool. Auch gerade, weil er immer so spät geht. Ey, das ist ein Spieler, der wird um die 300 Touches bekommen. Mhm. So in einer doch eine Offense, die genauso wie bei Atlanta passen werden muss. Die muss Offensive kreieren, weil die Defense gerade in der Pass-Coverage halt komplett zackt. Also halt richtig wild zackt. So, Jamal Adams geht da voran, was das angeht. Aber deswegen, ich finde, Chris Carson ist wild. Also du kriegst da einen potenziellen Top 10, Top 15 Running Back, der super, super konstant ist über die Saison. Manchmal sogar als Running Back 20 gepickt. Also es ist crazy manchmal.
Ja, bin ich bei dir. Absolut. Wahrscheinlich der unterschätzteste Running Back in den Early Drafts bis jetzt. Ich bin bei dir. Auch Penny kannst du ganz, 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 ganz spät in tiefen Baseball Drafts holen. Aber ansonsten ist es die Chris Carson Show. Als letztes LA Rams, Cam Akers, Daryl Henderson, danach nix. Was sagst du?
Ich möchte so sehr glauben, dass Cam Akers die Todd Gurley-Rolle nächstes Jahr übernimmt. Ob es passieren wird, ich weiß es zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Weiß wahrscheinlich noch keiner.
Ja,
ins Sonntagsgebet wird er auf jeden Fall mit eingeschlossen, dass es klappt. Ich denke, Daryl Henderson ist ein Top-Backup. Der hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er ganz gut ist, obwohl er genauso wie Penny mich auch nie abgeholt hat, was seinen Skill angeht. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft.
Ja. Weißt du, warum ich Daryl Henderson als Top-Value sehe? Weil in der Depth-Chart der Rams der Abstand von Daryl Henderson zu den anderen Running Backs so groß ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wenn Akers was passiert, Henderson dann auch einen sehr hohen Workload bekommen kann. Ja. Und deswegen wäre Daryl Henderson für mich auch eher einer der Value-Handcuffs, die später einen überproportional hohen Output haben könnten. Und weswegen ich da auch bereit wäre, in der 11. Runde da zu investieren. Ja,
ja, finde ich gut. Also es definitiv gut. Ich denke auch, dass Henderson sogar so Standalone-Value haben könnte, weil du weißt ja noch nicht, wie diese Cam Akers-Rolle aussehen kann. Der hat ja vorher nicht unbedingt jetzt alle Bälle gefangen. Vielleicht scalen die es auch ein bisschen zurück, um nicht komplett halt zu verbrauchen. Aber die Rams sind ja dafür gebaut dieses Jahr. Also die, wenn sie nicht in den Super Bowl kommen, ist ja Bust, oder? Also ist ja, die haben nichts mehr zum Traden und das Team ist fertig, oder?
Eigentlich ja.
So.
Eigentlich ja. Also alle Positionen sind besetzt. Ja.
Deswegen, die werden da schon ihre Top-Spieler auch ordentlich benutzen, weil die wollen dieses Jahr gewinnen.
Ja. Akzeptiert. Und ja, Daryl Henderson. Jetzt haben wir ein paar Values, denke ich, auf jeden Fall rausgehauen. Wer sich fleißig Notizen gemacht hat, kann es in seinen Drafts umsetzen. Danke.
Ja, gerade jetzt noch in Baseball, vor allen Dingen, wenn das jetzt noch so ist, wie es halt eben ist. Ja. Wer weiß, wie es in 2 Monaten aussieht. Da kann alles wieder hin und her geschoben sein.
Fabi, danke. Also wir haben echt bei 32 Grad in unseren jeweiligen Räumen eine Stunde Gas gegeben und viele Infos rausgehauen. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Ja genau, bleibt gesund, cremt euch ein, wenn ihr rausgeht, trinkt genug und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
Alles klar, bis dann, macht's gut, ciao.
Mach's gut.